Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Ich grüße jetzt noch ganz herzlich aus nah und fern willkommen. Einfach schön, dass Sie hier bei uns sind. Und ich begrüße Sie heute mit der umwerfend wunderbaren Verheißung aus dem Mund von Jesus Christus, aus Lukas 10, Vers 20. Die ist ohne jegliches Verfalls- und Ablaufdatum, feuerfest, krisensicher, ausdrücklich und feierlich und ewig gültig. Für Jesus ist diese Verheißung der Gipfel. Freut euch, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Und jetzt wird's Zeit, dass wir unseren großen Gott loben. Wir tun das mit dem Lied Du meine Seele singe im Nummer 49 und wir singen Strophe 1 bis 4 und auf der nächsten Seite noch die 7. Strophe.
Thank you. Ein Grund zum Loben ist auch, dass unser Gott ein Fels ist. Da haben wir Grund zum Loben. Der heutige Sonntag hat ja den Namen Estomie, sei mir ein starker Fels. Unser Gott ist verlässlich, unser Gott ist groß und voller Treue. Und so sprechen wir jetzt miteinander Verse aus dem Psalm 31, hier vorne an der Leinwand. Herr, auf dich traue ich, lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit, neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends, sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest, denn du bist mein Fels und meine Burg. Um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. Du wollest mich aus dem Netze ziehen, das sie mir heimlich stellten, denn du bist meine Stärke. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und kennst die Not meiner Seele und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes. Du stellst meine Füße auf weitem Raum. Ja, wann brauchen wir besonders einen Felsen? Dann, wenn es stürmt, vielleicht innerlich oder äußerlich, dann, wenn wir unsicher sind, ängstlich, besorgt, wenn wir angefochten sind, dann haben wir unseren Felsen, unser Herr und Gott, auf den wir hoffen können. Und davon.
Ach, Herr Jesus, absolut Dank für diese Texte, die wir uns da haben ins Herz hineinbeten und singen dürfen. Und dass das nicht verhallt, dass das Wahrheit ist, dass du der Fels bist, auf dem wir stehen, der uns trägt, auch wenn alles wankt und alles stürmt. Und du siehst jetzt, wie es in unserem Herzen bestellt ist. Da gehen auch oft Wogen hoch. Und ich danke dir jetzt einfach, dass du sie glättest und dass du durch deinen Heiligen Geist uns dein Wort schenkst und aufschließt, dass wir nicht umsonst hergekommen sind. Amen. Seit dem 1. Juli 2014 ist in der Bundesrepublik das griffbereite Mitführen einer Warn- und Sicherheitsweste in allen in Deutschland zugelassenen PKWs, LKWs, Sattelzugmaschinen und öffentlichen Straßenpflicht. Manche Lastwagenfahrer tragen diese Warnweste auch beim Fahren. Und auch die Personen, die im Straßenbau oder bei der Müllabfuhr arbeiten, sind verpflichtet, sie zu tragen, einen ganzen Anzug mit Hose dazu. Auch Ordner in Stadien oder Jäger auf der Jagd. Und durch das spezielle Material leuchtet die Warn- oder Sicherheitsweste am Tag und in der Nacht. Ich kam kürzlich in der Dunkelheit in einer Kurve an einem Unfall vorbei. Da war noch kein Warndreieck aufgestellt, aber die beteiligten Personen, die neben ihrem kaputten Auto standen, die hatten die Warnweste an. Sonst hätte ich sie nicht gesehen. Auch Fahrradfahrer und Fußgänger leuchten mit ihren Reflektoren an den Armen und Füßen oder am Rucksack. Manche Frauen oder Männer haben es auch am Kinderwagen dran oder an der Tasche. Und diese Reflektoren sind zu allen Tageszeiten ein doppelter Schutz für einen selber und für jeden anderen, denen man begegnet. Und darum geht es in der heutigen Bibelstunde. Und mögst der Heilige Geist schenken, dass der Bibeltext aus Lukas 18 vor unserem inneren Auge aufleuchten und als lebendige Samenkörner in unser Herz fallen, Wurzel treiben und Frucht bringen darf für die Ewigkeit. Wir hören auf die kostbaren Verse aus Lukas 18, Vers 1 bis 8. Er erzählte ihnen aber ein Gleichnis darüber, also der Herr Jesus, dass man allezeit beten und nicht müde werden solle, und sagte: Es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Es war aber auch eine Witwe in dieser Stadt. Die kam zu ihm und sagte: Schaffe mir Recht gegenüber meinem Gegner. Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst: Wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte und mich vor keinem Menschen scheue, so will ich doch, weil mir diese Witwe so viel Mühe macht, ihr Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt kommt und mir ins Gesicht schlägt. Da sagte der Herr: Hört, was der ungerechte Richter sagt. Sie sollte aber Gott nicht auch seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen? Und sollte er es mit ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, er wird ihnen unverzüglich Recht schaffen. Doch wenn der Menschensohn kommt, wird er den Glauben finden auf der Erde. Dieses Gleichnis aus dem Mund des Gottessohns finden wir nur bei dem Evangelisten Lukas. Und auf den ersten Blick habe ich so gedacht, ist es, als würde der Text gar nicht so recht in das Umfeld, in den Kontext hineinpassen, in das er eingebettet ist. Doch in Vers 8 und in den vorangehenden Kapiteln 17, Vers 20 bis 37 und im folgenden Kapitel 19, Vers 11 bis 27, da geht es um den großen Tag, an dem Jesus Christus mit großer Macht und Herrlichkeit wiederkommen und sein ewiges Reich aufrichten wird. Dieses Gleichnis kann man nur im Licht dieses Tages verstehen, dieses letzten Tages. Die Jünger und die Zuhörer zur Zeit Jesu, die vibrierten bei diesem Thema. Da spitzten sie die Ohren und waren hellwach. Bis zuletzt, bevor Jesus zum Vater zurückkehrte, brannte den Jüngern die Frage unter den Nägeln: Herr, wirst du in dieser Zeit das Reich für Israel aufrichten? Er aber sagte zu ihnen: Es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner eigenen Autorität festgesetzt hat, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommen wird, und werdet Zeugen für mich sein in Jerusalem und ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Die Urgemeinde, die Gemeinde Jesu durch alle Jahrhunderte hindurch und aktuell in unseren Tagen, beschäftigt die Frage nach der Wiederkunft Jesu. Wann und wie wird das sein? Jesus spricht in den vorausgehenden Versen in Lukas 17, 24 bis 13 sehr klare Worte, wie der Blitz, der aufblitzt und von einem Ende des Himmels bis zum anderen leuchtet, so wird der Menschensohn an seinem Tag sein. Zuvor aber muss er viel leiden und von dieser Generation verworfen werden. Und wie es zu den Zeiten Noahs gewesen, so wird es auch in den Tagen des Menschensohnes sein. Sie aßen, sie tranken, sie heirateten, sie ließen sich heiraten bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und die Sintflut kam und sie alle umbrachte. Genauso wie es zu den Zeiten Lots geschah. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, sie bauten. Am Tag aber, als Lot aus Sodom wegging, da regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte sie alle um. Auf diese Weise wird es auch am Tag gehen, wenn der Menschensohn offenbart wird. Ist Ihnen aufgefallen, dass in diesen wenigen Versen von Lukas 17 und in Lukas 18, Vers 8 und 31, uns der bedeutungsvollste Hoheitstitel, der Jesus Christus zu eigen ist, der Menschensohn, 6-mal begegnet? In den Ohren der Zuhörer, da hat's geklingelt. Jeder Jude wusste, was damit gemeint war. Dieser Hoheitstitel erinnerte sie an die Vision des Daniel aus Kapitel 7, Vers 13 und 14. Sieh, es kam einer in den Wolken des Himmels wie ein Menschensohn bis zu dem Alten und wurde vor ihn gebracht. Der gab ihm Macht, Ehre und Königtum, dass ihm alle Völker, Leute und Sprachen dienen sollten. Seine Herrschaft, die nicht vergeht, ist ewig und sein Königreich hat kein Ende. Der höchste Titel für Jesus Christus ist Menschensohn. Gott im Fleisch, in Menschengestalt. Das enthält seine ganze göttliche Autorität. Ihm, dem Menschensohn, gibt Gott die Weltherrschaft. Der Menschensohn ist der Weltenherr, der Weltherrscher und der Weltrichter. Dieser Hoheits- und Ehrentitel für Jesus Christus begegnet uns in den Evangelien 80-mal, so oft wie kein anderer. Er begegnet uns immer dann, wenn Jesus Christus von sich spricht. Andere haben diesen Hoheitstitel für ihn nicht in den Mund genommen. Und um der Gefahren der letzten Zeit willen, drängt Jesus auf das anhaltende Gebet. In Lukas 21, 36 lesen wir: Darum seid allezeit wach und betet, dass ihr würdig geachtet werdet, all dem, was geschehen soll, zu entfliehen und vor dem Menschensohn zu stehen. Den ersten Punkt habe ich überschrieben mit die oberste Pflicht. Er erzählte ihnen aber ein Gleichnis darüber, dass man alle Zeit beten und nicht müde werden solle. Alle Zeit beten und nicht müde werden ist weit mehr als die Pflicht eines jeden Bundesbürgers im Straßenverkehr, bei Arbeiten auf der Straße oder bei der Jagd eine Warn- und Sicherheitsweste mit sich zu führen oder zu tragen. Das Gebet, so beginnt Jesus, ist oberste Pflicht und hat oberste Priorität. Es ist unentbehrlich, unverzichtbar, ja lebensnotwendig. Das Gebet ist so lebensnotwendig wie der Atem. Im Grundtext steht, dass man alle Zeit beten müsste und nicht nachlässig werden. Für Jesus und seine Leute ist das Gebet ein göttliches Muss, nicht ununterbrochen. Das wäre ja wirklich ein Geblabber. Und dann täte man gar nicht mehr hören, was der Herr Jesus uns sagen will. Es geht um die Funkverbindung zu ihm. Die muss alle Zeit stimmen. Da darf kein Defekt sein, keine Unterbrechung wie bei so einer Anlage, dass sie plötzlich stumm ist. Alle Zeit beten bedeutet, zu allen Zeiten, egal wie es uns geht, in Tagen der Trauer und der Freude oder des Glücks in guten und in schweren Tagen. Wir dürfen alle unsere Anliegen, die uns bedrängen, vor den Thron Gottes tragen. In allen Lebensabschnitten. Junge Menschen und Kinder, die haben andere Anliegen als ältere Menschen oder in den mittleren Lebensjahren. Der griechische Begriff für Beten schließt jede Art des Gesprächs mit Gott ein. Loben, danken und bitten. Und die oberste Pflicht, alle Zeit zu beten und nicht müde zu werden, ist von Jesus her nötig und es ist keine Utopie. Der Herr Jesus hat bis zum letzten Atemzug am Kreuz gebetet. Es ist vollbracht. Und Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Das Gebet ist eine Schutzmacht. Es ist auch die unsere. Fritz Rienecker sagt, die Mahnung zum anhaltenden Gebet steht mit der Erwartung der Wiederkunft des Herrn in engster Beziehung. Die Apostel, die haben diesen Befehl aus dem Mund von Jesus aufgenommen, praktiziert und weitergegeben. Die haben in der Erwartung gelebt, dass Jesus heute kommen kann. In Römer 12, Vers 12 schreibt Paulus, lasst euch durch nichts vom Gebet abbringen. Also bei mir kann es schon das Klingeln des Telefons oder das Klopfen an der Tür sein. Paulus nennt als siebten Teil der geistlichen Waffenrüstung das Gebet. Er schreibt, hört nie auf zu bitten und zu beten. Gottes Heiliger Geist wird euch dabei leiten. Bleibt wach und bereit. Und an Timotheus schreibt der Apostel, sorge vor allem und zuerst dafür, dass die Gemeinde nicht aufhört zu beten. Betet für alle Menschen auf dieser Welt und dankt Gott. Betet besonders für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen. Und der Petrus mahnt in 1. Petrus 4, Vers 7, seid wachsam und nüchtern, werdet nicht müde zu beten. Wer betet, bleibt wach. Das Nachlassen und müde werden, das ist eine riesengroße Gefahr. Und in der allgemeinen Meinung hat das Gebet oftmals auch bei uns Christen keinen hohen Stellenwert. Es wird belächelt, abgewertet, als Zeitverschwendung hingestellt. Und viele Gebetskreise sind deshalb eingeschlafen. Doch sobald es brenzlig wird, sind selbst hartgesottene Weltmenschen dankbar für ein Gebet. Mir hat kürzlich jemand ein WhatsApp geschrieben, der hat Angst gehabt, der war auf einer Insel im Urlaub. Wenn wir zurückfliegen, sind Stürme angesagt. Beten Sie, dass wir gut ankommen. Ich begleite dieses Ehepaar seit Jahren. Und da haben sie zum ersten Mal Gebrauch davon gemacht, dass es gut ist, wenn jemand für sie betet. Martin Luther sagt, Christen, die beten, sind wie Säulen, die das Dach der Welt tragen. Und ein Ausleger sagt, und den Tag der Wiederkunft von Jesus herbeibeten und darum bitten. Bei Gott ist die Bitte eine ganz starke Macht. Jesus beweist uns dies dadurch, dass er im Gleichnis vom ungerechten Richter und der hartnäckigen Witwe einen Fall setzt und eine Ausnahmesituation beschreibt, in dem vieles der Erhörung der Bitte widerstrebt. Den zweiten Punkt habe ich überschrieben: ein ausgesprochener Härtefall. In jener Stadt in Israel, und bis heute ist das überall in der Welt so, gab es einen Richter. Und Jesus sagt, es war ein Richter in einer Stadt, der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Mein erster Eindruck ist, eine schwierige Person, eine vollkommen von sich selbst eingenommene Person, ein gottloser, skrupelloser, unbeugsamer, harter, kalter, herzloser Typ, ohne jegliche Gottesfurcht, dem es nicht um das Recht geht. Also offen gestanden, um so einen Menschen würde ich einen Riesenbogen machen. Und das gibt's tatsächlich, dass man im Volk Gottes lebt und sich keinen Deut um Gottes Gesetze und um seinen Willen schert. Das ist alles andere als normal. Gott wollte, dass in jeder Stadt in Israel ein unparteiischer Richter seinen Dienst versehen sollte. Und dieser Richter, von dem der Herr Jesus hier berichtet, ließ seinen Amtseid ohne Ansehen der Person unparteiisch zu richten, völlig außer Acht. Ihn scherte es keinen Deut, was die Leute von ihm dachten und über ihn redeten. Und dabei ist die Anerkennung der Mitmenschen, auf die doch alle scharf sind, ihm völlig gleichgültig. Und jetzt rückt Jesus den Gegensatz in den Blick. Es war auch eine Witwe in dieser Stadt, die kam zu ihm und sagte: Schaffe mir Recht gegenüber meinem Gegner. Wie viele mögen heute so mit David im Psalm 26, Vers 1 und der Witwe rufen: Schaffe mir Recht, denn ich bin unschuldig, verteidige mich. Es geht ums Recht. Ich habe mir diesen Begriff in diesen wenigen Versen 4-mal unterstrichen. Diese Witwe hatte einen Gegner, der ihr schwer zu schaffen machte. Und nebenbei, auch wir haben einen Gegner, den Feind Gottes, den Teufel, den Mörder und Lügner von Anfang, der umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Und der einem Schlafpulver verabreicht, wenn man beten will. Der möchte, dass die Funkverbindung zu Jesus unterbrochen ist. Und es wird gar nicht näher erklärt, worin dessen Machenschaften bestanden, ob er reich war, ob er Bestechungsgelder bot oder Einfluss auf die Karriere des Richters hatte, ob er die Witwe um Haus und Hof bringen oder ihren Kindern an den Kragen gehen wollte. Spekulationen bringen uns nicht weiter. Dr. Meyer schreibt: Jesus kam es nur darauf an, die bittende Witwe zu schildern. Es ist allerdings bemerkenswert, dass in Offenbarung 6, Vers 10 die Märtyrer ähnlich schreien und bitten wie diese Witwe: O Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst unser Blut nicht an denen, die auf der Erde wohnen? Auch der ungerechte Richter wollte lange nicht Lange, das ist ein dehnbarer Begriff. Da hat so vieles Platz, was sich an Not zusammenballt. Und jeder Israelit wusste, dass Witwen und Waisen unter dem besonderen Schutz Gottes standen. Gottes Volk sollte ihnen, die schutzlos und wirtschaftlich und sozial in keiner Weise abgesichert waren, Recht verschaffen, für sie sorgen. Und diese Witwe, auf die Jesus hier unser Auge lenkt, war so eine rechtlose, schutzlose Frau. Und Jesus erzählt, die kam zum Richter und sagt, verschaffe mir mein Recht gegen meinen Widersacher. Und statt sie kam, könnte man ebenso gut übersetzen. Sie kam immer wieder, die rennt ihm buchstäblich das Haus ein, die fängt ihn auf der Straße ab. Und dabei hat sie nichts zu bieten, weder Bestechungsgeld noch Beziehungen. Die kommt mit leeren Händen und es ist die Not um ihr Recht, das mit Füßen getreten wurde, die sie wieder und wieder zu diesem unbarmherzigen Menschen treibt. In ihrer menschlich gesprochen aussichtslosen Lage setzt die Witwe und trotzdem jetzt erst recht ihre ganze Hoffnung auf diesen ungerechten Richter. Sie hat keine andere Alternative. Und diese Frau hat nur eine einzige Bitte. Verschaffe mir Recht. Verschaffe mir mein Recht. Das Recht stand auf ihrer Seite. Die Frau ist zäh und unnachgiebig. Doch mit jedem neuen Anlauf begegnete der Richter mit einer neuen Weigerung. Er wollte nicht. Das Elend dieser schutzlosen Frau interessierte ihn nicht. Das Schweigen und die Unnachgiebigkeit veranlasste die Frau, nur noch mehr auf ihn einzudringen. Ob Gott nicht manchmal deshalb schweigt und wartet, damit wir umso nachdrücklicher nach ihm suchen, nach ihm fragen, zu ihm schreien. Die kananäische Frau hat es auch so gemacht. Nur nicht aufgeben. Und nach langer Zeit trat eine Veränderung ein. Der Richter dachte bei sich selbst, wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte und mich vor keinem Menschen scheue, so will ich doch, weil mir diese Witwe so viel Mühe macht, ihr Recht schaffen, damit sie nicht zuletzt kommt und mich ins Gesicht schlägt. Der Richter bekennt, ich bin gottlos und die Witwe hat Recht. Doch es ist nicht das Recht der Witwe, das ihn bewegt, sich ihrer anzunehmen. Sie hat doch nichts, um Eindruck zu machen. Er tut's, weil ihm das ständige Bitten lästig ist und sie alles andere als mürbe geworden ist. Weil die Not, wenn er der Frau nicht hilft, diese zur Verzweiflung treiben wird. Das ist ein ausgesprochener Härtefall, diese Frau. Und der Satz, dass sie nicht kommt und zuletzt mich ins Gesicht schlägt, das spricht eine deutliche Sprache. Der Dr. Meyer schreibt, das ist die schönste Veranschaulichung für das Nicht-Nachlässig-Werden im Gebet, das Jesus in Vers 1 forderte. Die Bitte, ihre Beharrlichkeit, war ihre einzige Waffe. Adolf Schlatter schreibt eindrücklich, wir können nur eins bitten. Doch die Bitte ist, sagt Jesus, eine große, starke Sache. Sie ist auf Erden eine Macht und noch unendlich mehr bei Gott. Und wörtlich übersetzt liest sich dieser Vers 5 so, weil mir diese Witwe da auf die Nerven fällt damit sie mich nicht durch ihr beständiges Kommen allmählich kaputt macht, damit sie mir nicht ein blaues Auge schlägt. Tät man ja hinterher sehen. Und das darf man wörtlich verstehen, sagt der Dr. Meyer. Die verzweifelte Frau konnte zur Furie werden und zuschlagen, und das blaue Auge wäre die größte Blamage für den Richter. Das wäre unverzeihlich. Alles bloß das nicht. Und jetzt wird's spannend. Damit komme ich zum dritten und letzten Punkt. Der Herr Jesus erklärt das Gleichnis selber. Er fordert seine Zuhörer auf, hört, was der ungerechte Richter sagt. Und dieses Gleichnis muss geistlich verstanden werden. Jesus provoziert seine Zuhörer damals und uns heute bewusst mit der anstößigen Figur des ungerechten Richters. Und deshalb stellt Jesus dem ungerechten Richter den gerechten Gott gegenüber. Hinter dem Bild des Richters verbirgt sich Gott. Doch worauf bezieht sich die Witwe? Bei Jesus ist sie ein Bild für die Auserwählten, das heißt für die Glaubenden, für die leidende Gemeinde. Und so wie die Witwe unablässig bittet, so ruft die leidende Gemeinde Tag und Nacht zu Gott. Warum? Weil sie verfolgt und gequält werden, weil sie Spott und Gewalt leiden. Die neueste Zahl von Open Doors ist, dass heute weltweit 380 Millionen Männer, Frauen und Kinder, jeder siebte Christ, verfolgt wird. Jesus sieht das Leiden der Gemeinde voraus. Er macht der leidenden Gemeinde Mut, sollte ihnen Gott etwa nicht unverzüglich Recht schaffen? Doch er tut's. Er wird ihnen im umfassenden und endgültigen Sinn Recht verschaffen. Und wann? Wenn der Menschensohn wiederkommt mit großer Macht und Herrlichkeit. Der Psalmist schreibt, er kommt. Ja, er kommt, um auf der Erde Gericht zu halten. Er wird die Welt gerecht richten und über alle Völker ein Urteil sprechen. Menschlich gesehen dauert es lange, bis Jesus wiederkommt und Recht schafft. Menschlich gesehen hat die Gemeinde, so wie die Witwe in Vers 3, den Eindruck, dass sie ununterbrochen umsonst betet. Doch der Herr verzögert die Verheißung nicht, wie es einige für einen Verzug halten. Gott wird ihnen, wie es in den verschiedensten Übersetzungen heißt, in Kürze, unverzüglich, schnell, schleunigst, ohne Verzug, in Eile zu ihrem Recht verhelfen. Das irritiert uns mächtig, weil wir nur den 24-Stunden-Tag kennen. Und diese Zeitangaben hingegen drücken eine Gotteszeit aus. Wir haben hier, so sagt Fritz Rienecker, ein göttliches Maß für die ganze Zeit der Geduld. Er kann nicht schneller zur Erlösung und Offenbarung eilen, als dies seine Weisheit erlaubt. Nochmal die Frage, wann kommt Jesus wieder? Unverhofft und plötzlich, wie ein Blitz oder ein Dieb in der Nacht. Wir kennen kein Datum. Wir können und dürfen es nicht berechnen. Das ist in Gottes geheimem Terminkalender. Wir kennen den Termin nicht, aber Jesus fragt, aber wird der Menschensohn, wenn er kommt, den Glauben finden auf Erden? Und mit den Glauben meint er den Glauben des unablässigen, nicht ermüdenden Bittens, kurz den ausharrenden Glauben. Fest steht, unsere Bitte findet bei Gott Erhörung. Aber finden sich hier auf der Erde Bittende? Ich habe ein paar Sätze bei Professor Thielicke gelesen. Und jetzt komme ich wieder auf die Reflektoren vom Anfang zurück. Ich habe kürzlich auch im Dunkeln eine Gruppe von Joggern auf dem Radweg gesehen. Die sind gehüpft und haben geleuchtet. Das war ein prächtiges Bild. Und jetzt fragt der Professor Thielicke, wird Gott in dieser nächtlichen Welt hier und da einen leuchtenden Punkt sehen, an denen er seine Beter erkennt und an denen er sieht, dass hier und da einer gewartet hat und dass er nicht im Rennen oder im Stehen eingeschlafen ist? Werde ich einer von diesen leuchtenden Punkten sein, die in dieser Weltnacht so hilfreich sind, nicht nur weil Gott uns so findet, sondern weil sie auch Zeichen und Signale für die Menschen, für unsere Mitmenschen sind, dass Gott im Kommen ist und dass sie um Gottes Willen wach bleiben sollen? Und vielleicht fragen Sie jetzt am Schluss, ja, was wird denn dann bleiben? Das ist doch meistens die Frage, was bringt's? Und das sagt der Professor Thielicke so fein: Die Geschichte des Einzelnen mit Gott, die einmal im Gebet begonnen hat, die wird nie aufhören. Da haben wir Jesus in unser Leben, in unser Herz reingelassen. Und wer zu Jesus gehört, hat Bürgerrecht im Himmel, ein ewiges Zuhause bei Gott in der Herrlichkeit. Und der Herr schließt sein Gleichnis mit der Frage: Doch wenn der Menschensohn kommt, wird er den Glauben finden auf der Erde? Und ich frage mit dem Professor Thielicke: Bin ich einer von diesen leuchtenden Punkten, auf die Gott zugehen kann? Trage ich diesen feuerfesten, ausdrücklich feierlich im Himmel, im Lebensbuch eingetragenen Namen? Wissen Sie es gewiss? O Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du uns gewiss machen willst und dass du uns gewiss machst, dass wir zu dir gehören, dass dein Heiliger Geist Zeugnis gibt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Und danke, Herr Jesus, dass du uns begleitest in diesen Sonntag und in diese neue Woche und im Besonderen deine leidende Gemeinde und dein Volk Israel, das zu dir schreit, und alle in unserem Land und bei uns, die bedrängt sind und in großer Not sind. Danke, dass du deine Leuchtpunkte siehst und kennst, und wenn die Nacht noch so finster ist. Danke, dass du uns hörst. Amen. Und der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über euch und gebe euch seinen Frieden.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eidlingen.de.